Radio Tux. The German Needles Radio. The German Needles Radio.
Hallihallo und herzlich willkommen zu Radio Tux et Horaz, Ausgabe 81. Heute mit Andi.
Hallo.
Und Marc.
Servus.
Wer uns öfter hört, hat diese Stimme auch schon mal gehört. Und wer neu dabei ist, für den kannst du dich ja mal kurz vorstellen.
Ja, hi, mein Name ist Marc. Ich studiere hier an der HDM, also quasi direkt über dem Sendestudio im Masterstudiengang Computer Science and Media. Und habe hier neulich irgendwann mal was über die Android-Plattform erzählt.
Ja. Und jetzt, was machst du jetzt hier?
Heute wurde ich einfach mal eingeladen und gute Frage, was mache ich denn heute hier?
Ja, weiß ich auch nicht. Du wolltest doch kommen.
Ja, ich würde sagen, ich rede heute einfach mal ein bisschen mit und
guck's mal, gib's mal deinen Senf dazu.
Genau das.
Gut, Musik kommt heute von Frank und Matti. Und damit legen wir auch gleich los. The Glass Spider und The Entering Code.
My Entering Code.
Code.
freie Musik hier auf Radio Tux et Horaz. Und ihr müsst mal wieder ein bisschen mehr neue Musik vorbeischicken. Nee, nicht an dem Mikro da rumwackeln. Weil die geht mir jetzt langsam aus. Also wenn ihr tolle, freie Musik habt, die wir hier in der Sendung spielen sollen, dann schickt doch einfach mal eine kleine, kurze E-Mail an info@radiotux.de und auch dann werdet ihr mit eurem Musikwunsch garantiert hier in der Sendung gespielt. Einzige Bedingung, die Musik sollte halt irgendwie unter einer Lizenz stehen, wie der Creative Commons Lizenz, und dann können wir sie hier auch in unserer Sendung spielen, und das hat diese Woche, habe ich ja kurz schon gesagt, Frank und Matti getan. Vielen Dank dafür. Fangen wir an mit, was ist in der letzten Woche alles passiert? Was ist euch denn so aufgefallen? Habt ihr irgendwas Interessantes entdeckt im großen, weiten Internet? Ja, nö, habt ihr nicht. Gut, dann haken wir diesen Punkt jetzt gleich ab. Ja, was? Traut sich keiner oder was? Subversion soll Apache-Projekt werden.
Nee, ich fange jetzt einfach mal an. Bin ich mal so frei. Also, was in letzter Zeit ja immer mehr für Nachrichten sorgt, ist ja generell die Android-Plattform. Gerade mit den ganzen neuen Endgeräten, die released werden. Und da gibt es wohl eine Version 2.0. Also das Ganze hat jetzt ein bisschen Dampf aufgenommen und wird immer mehr zu einer wirklich benutzbaren Plattform. Da kamen dann einige Neuigkeiten hinzu, wie zum Beispiel jetzt Support für HTML5. Also was sich jetzt so langsam an allen möglichen Browsern durchsetzt, in Firefox, in Chrome und jetzt nicht im Internet Explorer, aber...
Du hattest ja auch von Browsern geredet, oder?
Ja, richtig.
Genau. Nicht.
Genau. Und das ist jetzt wohl auch in Android mit reingekommen, in den neuesten Versionen, was ja bedeutet, dass wir da so lustige Sachen wie zum Beispiel das Video-Tag benutzen können. Bedeutet so Webvideo im Browser, auf dem Handy, wird jetzt eventuell vielleicht bald Wirklichkeit. Und ich denke, das ist doch eine ganz nette Sache. Ich weiß, ich kann es mir jetzt zwar noch nicht genau vorstellen, wie das dann aussieht, weil bisher ist es ja so, ich klicke dann auf meinen YouTube-Link und dann startet halt mein YouTube-Player in Vollbild, und ich denke, es wird jetzt wahrscheinlich ähnlich gehandhabt bei der neuen HTML5-Version, aber ich sag mal, zumindest gibt es jetzt die Möglichkeit, einfach auf auch freie Formate zugreifen zu können und nicht immer nur dieses YouTube-Flash-Gedöns zu benutzen.
Ressourcenschonender vor allem.
Richtig. Und ich denke, wenn sich das so weiter durchzieht, das iPhone, soweit ich weiß, kann auch schon HTML5. Ich weiß noch nicht, ob es das Videotag kann, aber...
Nee.
Nicht?
Nee, also meins kann es jedenfalls nicht. Also kann es nicht? Wenn ich auf unsere Seite gehe und die ganzen... Okay, naja, das Problem ist ja HTML5 und gut, wir stellen natürlich alles in OGG bereit und das kann das iPhone sowieso nicht.
Ja gut, da ist ja Apple sowieso mehr auf der anderen Videoseite.
Das könnte jetzt natürlich auch daran liegen, genau, dass er deswegen nichts anzeigt. Jetzt hört man natürlich hier wieder...
Also, kein UMTS-iPhone, schlimm.
Doch, ist ein UMTS-iPhone, aber dann, hier schlechter Empfang, Glasstudio.
Also doch bei T-Mobile.
Ja, doch.
Ja, das
extra bei T-Mobile, extra Vertrag unterschrieben und so.
Mit allen anderen hättest du jetzt Empfang, traurigerweise. An der HDM ist es immer etwas komisch.
Ja, na gut, also lassen wir das, sonst funkt derjenige die ganze Zeit dran. YouTube hat zumindest eine HTML5-Demo und vielleicht stellen die ja auch alles um, und da gibt es da auch noch so ein anderes große Streaming-Gedöns irgendwie, die auch viel mit HTML5 machen, fällt mir aber gerade dein Name nicht ein. Auf jeden Fall eine gute Entwicklung, also muss man klar sagen. Und hoffen wir, dass die ganzen Content-Provider und so, die jetzt alle auch auf HTML5 demnächst mal setzen.
Genau. Vielleicht noch zwei kleine Anmerkungen. Was auch noch dazu kam, ist natürlich die Geolocation API. Bedeutet, euer Browser weiß dann bald auch, wo ihr euch befindet.
Juhu.
Ich glaube, man muss es ihm nach wie vor gestatten, wie in den Desktop-Versionen. Aber dann könnt ihr zumindest mal jetzt auf mobilen Endgeräten halbwegs anständig irgendwelche Webseiten mit lokalen Gegebenheiten irgendwie kombinieren. Und es gibt noch so eine Database API. Bedeutet, dann wird das Ganze eventuell etwas schneller, weil dann Webseiten auch nicht permanent alles über eure arme Handyleitungen pusten müssen, sondern auch mal Sachen teilweise bei euch auf dem Handy mit speichern können, falls das zugelassen wird von euch. Also es geht vorwärts. Gute Sache.
Ja, was gibt's sonst noch Neues?
Ja, einiges so.
Spezieller.
Ja, wenn wir gerade schon bei Android waren, kann ich mal kurz so sagen, dass mir aufgefallen ist, dass zum Beispiel zwei neue Endgeräte jetzt eben auf den Markt gekommen sind. Das ist einmal von Sony das Xperia X10. Das war ja bisher, also das Xperia X1 und X2, soweit ich weiß, beides Windows-Smartphones. Und da ist eben jetzt auch von Sony was passiert, also von Sony Ericsson ein Umstieg da auf Android. Ja, und dann gibt es auch noch das Motorola Droid, das jetzt irgendwie rauskommen soll.
Schon rausgekommen? Ich weiß gerade nicht.
Also man sieht permanent Leute, die es in irgendwelchen Videos in der Hand haben. Also es existiert zumindest mal, im Gegensatz zu vielen.
Okay. Also, es kommen zumindest sehr viele Android-Telefone gerade raus. Also Sony Ericsson hat, glaube ich, auch, oder Ericsson, ich weiß nicht, die haben, glaube ich, auch gesagt, die bringen jetzt ein Android-Phone raus. Also da passiert gerade ziemlich viel.
Also ich glaube, generell ist so Nokia eigentlich der einzige Anbieter, der kein Android-Phone rausbringt. Ich glaube, das wird langsam einfacher, das so rum zu sagen, weil alle anderen bringen ja wirklich welche.
Ja, aber die bringen ja eine andere Linux-Plattform, die sie jetzt dann demnächst für alle High-End-Geräte benutzen wollen.
Genau.
Von daher, ja. Wir kriegen übrigens eins. Oder ich kriege eins.
Oh, schön.
Und dann können wir auch mal ein bisschen damit rumspielen und Bescheid geben, wie das N900 von Nokia sich so anfühlt. Aber da haben sie jetzt erstmal den Termin verschoben, kommt erst irgendwann, naja, hoffentlich bald mal. Vielleicht Ende November oder so.
Ja, also was ich über das Motorola Droid gelesen habe, in dem Zusammenhang, und das fand ich eine ganz interessante Nachricht, ist, dass Google Maps auf Android jetzt eine wirkliche Navigationslösung da darbieten soll ab 2.0. Das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Also bedeutet, also wie man sich es eben beim Navigationssystem vorstellt, man kann sich eben, man gibt ein Ziel ein und das Gerät weiß ja, wo man sich befindet, und dann wird man eben dahin navigiert. Die Möglichkeit besteht dann über das entweder das über Google Maps zu machen, also so wie man das kennt, halt wie so eine Stadtkarte. Und was auch angeboten sein soll, ist, dass es auch über Google Street View funktioniert, was ja auch eine ganz schöne Sache ist. Also dass man da auf dem Bildschirm eben auch gleichzeitig die Realität abgebildet sieht, ist vielleicht manchmal ja auch eine ganz nette Sache. Ja, was da ja ganz spannend ist, ist, dass der Service eben an sich kostenlos sein soll und auch irgendwie so, also ohne Werbung oder sowas. Also eine richtig tolle Sache. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen, dass natürlich für die anderen Navigationssystemslösungen, Anbieter, sag ich mal, natürlich eine herbe, wie sagt man jetzt, ein herber Schlag
ins Gesicht.
Fast. Ja, genau. Ja, also
und für die Aktien war es natürlich auch ein Einbruch.
Genau, da, also das hat man dann an der Börse, das ja dann immer so, die dann ja immer so da, auf sowas reagiert, hat man da heftig gesehen, dass da eben, ja, dass eben diese Lösung über Google Maps natürlich dann schon eine richtig tolle Sache ist. Also eben kostenlos im Gegensatz zu anderen, also was kostet so ein System, also geht ja von bis, und bei iPhone oder so gibt es ja Lösungen, die kosten dann auch so um die 80, 90 Euro. Ja, also eine richtig tolle Sache, und also bisher ist es nur angekündigt für Android, was dann so mit iPhone oder anderen...
Kommt auch, soll auch kommen, habe ich gehört.
Hast du gehört, ja?
Naja, früher oder später.
Okay.
Also das auch machen wollen.
Ja. Also habe ich jetzt vorhin drüber nachgedacht, das finde ich jetzt auch eine ganz tolle Sache, wieder ein Plus, also eine tolle Sache, das für das Android, also für ein Android-System spricht. Hätte ich jetzt gedacht, dass da Google dann auch sagt, okay, also den Service bieten wir wirklich nur bei Android an, weil das ja natürlich für mich dann also ein absolutes Kaufkriterium sein kann, da eben das Ganze über Google Maps machen zu können.
Da wird eben auch die Frage sein, generell, wie das Ganze, ich meine, es ist kostenlos für einen Endbenutzer, aber Google macht es ja generell so, dass sie viele Sachen ja nicht als Open Source veröffentlichen, sondern anscheinend dann mit den Providern quasi in Verhandlung treten. Bedeutet, da gab es ja immer in den letzten paar Wochen immer wieder ein bisschen hin und her über diese Third-Party-Entwickler, die irgendwelche neuen Android-Versionen sich zusammenschustern. Und da gab es ja auch einen von diesen Cease and Desist Lettern, Briefen. Also hat Google wirklich jemand gesagt, bitte hör mal auf, deine spezielle Version zu vertreiben. Denn viele Sachen, wie zum Beispiel gerade der Google Talk Client, Google Maps und die Market-Anwendung, sind Eigentum von Google und können auch nicht einfach so öffentlich vertrieben werden. Und was Google da wirklich wohl macht, ist, die gehen dann einfach zu den Anbietern hin, sagen dann einfach zu Sony oder zu, keine Ahnung, oder zu den entsprechenden Mobilfunkprovidern, okay, ihr könnt ein Android-Telefon gern verkaufen, aber wenn ihr wollt, dass eure Benutzer da in dem Fall jetzt vielleicht Navigation drauf haben sollen, dann wird da wahrscheinlich auch noch ein bisschen Geld seitens der Betreiber fällig. Und ich denke, so versucht Google sich, wie Apple das macht, vielleicht auch einfach einen monatlichen Obolus von den Netzbetreibern zu holen. Könnte ich mir zumindest vorstellen, weil es ist ja schon, man kriegt ja schon einiges und ich denke, da wird es auch ein gutes Kaufkriterium sein.
Ja, ich meine, irgendwie müssen sie auch Geld verdienen. Also.
Naja, klar. Also irgendwoher muss die ganze Sache ja auch finanziert werden und ist ja dann nachvollziehbar, dass da Google eben irgendwas über die Schiene fährt, über die Provider, was dann ja auch sofort natürlich bedeutet, die wollen ja auch ihre Marge haben, würde sich ja dann auch wieder irgendwie auf den Kaufpreis oder irgendwie auf die Vertragskosten irgendwie niederschlagen. Aber da finde ich, also muss ich sagen, ich hole mir so ein Smartphone als irgendwie so meine Komplettlösung, denke ich. Also es ist halt mein stetiger Begleiter und der soll mich auch dann eben in unbekanntem Terrain navigieren können. Und da muss ich sagen, finde ich schon eine tolle Sache, wenn ich da eben, sage ich mal, einfach ein komplettes Paket kaufe und sehe eben sofort, also die Anschaffung kostet mich so und so viel und monatlich zahle ich dann so und so viel an meinen Provider und weiß dann eben auch, habe einfach, sage ich mal, Klarheit über die Kosten, die mich zu erwarten haben. Hm. Wohingegen man sich jetzt ja vielleicht so ein iPhone kaufen kann und irgendwann ja, sagt man, jetzt möchte ich mal navigieren und dann ja, muss man sich halt erstmal da wieder irgendeine Software beschaffen, da vielleicht auch wieder irgendwie informieren, was ist da jetzt gut, was ist nicht gut, was gibt's überhaupt und so. Also finde ich trotzdem dann auch einfach eine tolle Sache, gefällt mir sehr gut.
Noch den einzigen Nachteil, den ich da so ein bisschen sehe, ist natürlich, dass Navigation im Ausland nach wie vor damit eigentlich fast faktisch nicht möglich sein wird, weil ich einfach eine Datenverbindung brauche. Bedeutet, sobald ich mit meinem Auto über die Grenze gehe, dann kann ich mir vorstellen, allein von hier Grenze Frankreich nach Paris, wird man wahrscheinlich allein an Datenverkehr irgendwie über 100 Euro loswerden, wenn man da keine speziellen Supertarife für irgendwelche Geschäftsleute hat und der Datenverkehr dann auch selbst im Ausland halbwegs zahlbar wird. Da ja, denke ich.
Du musst dir halt da dann eine extra Karte oder einen extra Tarif. Ich meine, ja. Wenn du länger Zeit im Ausland bist, lohnt sich das ja und du nicht gerade so irgendwie so ein
ja, böses. Aber es wäre eben schön, dass man gerade, ich weiß gar nicht, ist es möglich, so Routen vorberechnete zu speichern? Da gibt es ja gerade, also auf dem iPhone gab es da oder auf Android auch, gab es irgendwelche OpenStreetMap-Anwendungen, ja. Die einem halt die komplette ja. Route vorgeladen haben. Ja. Sowas bei Google wäre natürlich auch super. Wenn das dann gehen wird, dann ist es ja eine richtig starke Konkurrenz zu den kommerziellen.
Ist ja auch kein Problem. Also ich meine, die meisten haben genug Platz und dann lädt man sich die halt mal runter für die Zeit genau. Und dann löscht man es halt wieder.
Wobei, gut, außer natürlich, ich denke so, die Street View Navigation, die wird dann wahrscheinlich ein bisschen speicheraufwendiger, wenn ich dann wirklich den kompletten Film quasi von hier nach dort speichern muss. Das
Ja, es ist auch groß. Also ich habe mal nur von der Stadt bei OpenStreetMap die kompletten Daten runtergeladen und es war bisschen über ein Gigabyte, also das ist schon viel. Und wenn du jetzt sagst, du willst auch noch die komplette Navigation in der Stadt machen, ja. Aber wenn man nur die eine Route und vielleicht noch zwei, drei Straßen nebenan, aber was ist, wenn du dich verfährst oder so, dann...
Genau, da sehe ich eben das Problem. Aber innerhalb von Deutschland ist auf jeden Fall eine sehr coole Sache.
Ja, klar. Also bei dem Google Street View ist natürlich auch die Frage, wenn man da auf diesem, auf dem Screen, sage ich da so, diese Wirklichkeit, sage ich, sieht, also da so richtige Bilder, ist die Frage, ob man das wirklich braucht und ob da wirklich ein Nutzen da ist und ob das vielleicht nicht sogar Verwirrung stiftet, weil ich ja da eigentlich nur eine klare Anweisung haben möchte. Und jetzt meine Erfahrung ist so, im Navigationssystem denke ich immer, es soll halt so schlicht wie möglich und einfach verständlich sein, da soll ich jetzt rechts raus und wo und wie genau. Muss man halt sehen, ob das wirklich Sinn macht. Ja.
Ich denke, da ist auch gerade für Fußgängernavigation eventuell eher sinnvoll. Weil ich denke auch gar nicht, dass man selbst über UMTS so schnell die Street View-Bilder nachladen kann, wenn ich damit 50 durch eine Stadt brause. Das glaube ich, die dann so nachlädt. Ja.
Obwohl, vielleicht hat man ja bis dahin dann noch schnellere Verbindungen.
HSPA Plus gibt es ja jetzt auch.
Ja, O2 hat irgendwie in München oder so, ne? Habe ich gelesen.
Ja. Ich glaube aber in der Bahn hat man immer noch keinen Empfang in München. Also.
Ja, ist ja auch kein Technologiestandort. Bleiben wir bei Google, weil im Chat gerade gesagt hat, Google beherrscht uns bald alle. Man kann jetzt zumindest nachgucken, was er alles über einen wissen.
Richtig. Ja.
Kann man jetzt auf unsere Seite gehen und muss natürlich einen Google-Account haben. Und ja. Dann sagt Google einem alles, was wo du dich überall angemeldet hast und welche Daten sie da über dich so haben.
Ja, genau. Also wenn ihr einen Google-Account habt, dann könnt ihr mal auf google.com/dashboard gehen und da euch einfach mal einloggen und dann seht ihr da so eine schöne Auflistung von dem, was ihr eben bei Google so alles habt. Da wird dann zum Beispiel irgendwie gezeigt, ja, also ihr benutzt irgendwie den Kalender, in den Kontakten habt ihr was drin, Docs, iGoogle Widgets oder so, welche RSS-Feeds ihr so abonniert habt. Ja, ich habe da mal reingeguckt, ist irgendwie so, ja, da sieht man schon mal so ein paar Leichen, die man sich da mal irgendwie so, die man halt mal ausprobiert hat und so, ja. Also es ist ja echt viel, wo es da bei Google gibt und so. In so im Lauf der Zeit häuft sich da eben was an und ja, ist so, dann kann man es da eben mal so sehen, was man da so hat. Was leider nicht geht, ist irgendwie, dass man da einfach so mit einem Klick oder so, der sagt, ja, also hier, das möchte ich jetzt nicht mehr haben oder so, sondern wenn man irgendwas ändern möchte, muss man dann eben den Schritt machen, zu der Anwendung gehen und dann einfach da irgendwie Maßnahmen treffen, sage ich mal, oder so, ja.
Kann man seinen Account eigentlich löschen und Google löscht dann alles mit?
Also zumindest bei AdSense geht es zum Beispiel nicht automatisiert, da muss man wirklich eine E-Mail schreiben und sagen, bitte weg. Und dann geht er aber, glaube ich, auch wirklich weg. Zumindest kann man sich nicht mehr einloggen. Was da jetzt zurückbleibt, ist natürlich die andere Frage.
Ja, also es ist auch so, dass man kann sich da mal auf dieses Dashboard anschauen, da wird eben so eine Liste aufgeführt von die Sachen, die man eben nützt, was ich dann irgendwie gedacht habe, okay, jetzt sehe ich irgendwie vielleicht so Nutzungsstatistiken oder so von mir oder irgendwelche Auswertungen und ein Nutzerprofil, das die erstellt haben oder so. Das geht alles nicht. Also es ist halt wirklich mal so eine Liste, was hat man denn alles? Also so eine kleine so eine Übersicht, ja. Wie sieht's bei mir mit Google aus, ja?
Genau, da fand ich, es gab es früher auch schon, da gab es irgendwann mal Google Accounts, glaube ich, auch so eine zentrale Accountverwaltung. Da standen keine einzelnen Statistiken drin, aber ich denke mal, also was ich jetzt beim ersten Mal Dashboard-Login gesehen habe, die sind so zu 75-80% deckungsgleich. Zumindest die Startseite, das ist dann halt wirklich, sie haben einen Account bei Orkut. Ja, gut. Schön, aber arg viel mehr Infos als früher habe ich da so spontan auch nicht gesehen. Aber wenn man da wirklich sieht, was da für Widgets zum Beispiel noch mit drin sind, dann ist es zumindest ein kleiner Schritt nach vorne.
Ja, dann, weil Google ja manche Sachen Open Source macht und nicht, wieder eine neue Sache, die sie ja doch vielleicht Open Source machen und die jetzt auch jeder auf seinem eigenen Rechner installieren kann, Google Wave. Habe ich gelesen. Ich habe es nicht ausprobiert. Ich habe zwar überlegt, ob ich es kurz mache, aber gibt irgendwie noch kein Interface und das Java und ist wohl noch ganz krude und man kann sich, glaube ich, noch nicht mit der Haupt-Google Wave verbinden da.
Aber es gibt schon was released wurde.
Aber es gibt was released wurde, was du dir auf deinen eigenen Server installieren kannst und mal ein bisschen mit rumspielen kannst. Also für die Leute, die da ein bisschen ambitioniert sind, könnt ihr ja damit schon mal rumspielen und habt dann quasi eure eigene Wave und müsst euch nicht mit den Google-Sachen, aber da müssen wir dann auch erstmal testen, nicht, dass Google sich doch noch irgendwie wie aber läuft? Open Source ist ja, kann ja jeder nachgucken.
Wie läuft denn es da ab jetzt mit den Einladungen? Also man kommt ja immer noch nicht so selber rein, sondern muss sich einladen lassen und dann kann man dann wieder, wenn man eingeladen wurde, kriegt man dann auch ein paar freie Einladungen, die man dann verschicken kann? Oder wie funktioniert das denn? Weiß das jemand von euch?
Nee, du kriegst nicht gleich welche.
Ja, genau, also ich hatte von Anfang an welche, aber ich bin auch irgendwie über den Developer-Account da reingestolpert in die offizielle Wave. Also ich kann jetzt auch nicht genau was dazu sagen, ob man da von Anfang an welche hat. Aber ich denke, es wird halt sein wie bei Gmail am Anfang. Da kriegt dann halt im Endeffekt, hat man dann in ein, zwei Monaten hat jeder 900 Einladungen und im Grunde kann jeder joinen, der will. Ich glaube, faktisch ist es heute auch schon so. Allein durch Twitter muss man wahrscheinlich nur einmal sagen, ich hätte gern eine. Und
ja, dann genau.
So kriegt man 5 Tage später 12 zugestellt.
So ähnlich ist mir das gegangen. Ich habe dann auch gesagt, hey, hier, geschrien und plötzlich hatte ich dann auch mehrere so an einem Tag und habe auch gedacht, hä, wie jetzt?
An dem Tag direkt noch?
Nein. Schon dann ein paar Tage in die Zukunft.
Ja, okay, gut.
Aber nachdem ich dann, also die scheinen das echt so, wir sammeln die jetzt mal alle und dann hauen wir sie irgendwie alle raus. Und seit Montag habe ich auch einen Google Wave Account. Ja, ich habe meine Seele verkauft, ich gebe es zu. Aber irgendwie hat mir das Ganze jetzt nicht so doll gefallen. Ich habe erstmal gedacht, hä, was mache ich denn hier? Gedacht, hä, wie jetzt, wo, warum, weswegen, was machen wir hier? Naja, und jetzt haben wir zumindest eine Radiotux Wave. Also wer da auch mal drauf gucken will, was wir noch heute alles besprechen wollen, der kann im Chat stets als Link oder auf Twitter, kann ja mal mit reingucken. Ich weiß nicht, ich habe es gerade gar nicht auf. Ich könnte sie auch nochmal aufmachen und dort auch noch mitdiskutieren. Aber ihr könnt natürlich auch einfach in den Chat kommen, IRC, Freenode.net, Channel Raute, Radio Tux oder auf unserer Webseite einfach da oben klicken. Dann seid ihr auch im Chat, da geht zumindest gerade fröhliche Diskussionen ab. Ja, ich habe mir das so angeguckt und gut, je länger man es benutzt, desto mehr gewöhnt man sich dran. Es ist, ruckelt noch viel, es ist halt schon Pre-Alpha irgendwie. Und weiß ich nicht, noch habe ich nicht so die Sache gefunden, wo ich sage, muss man unbedingt haben, kommt vielleicht noch. Ich meine, hat ein paar nette Sachen drin, man kann Videos einbinden, Umfragen einbinden, chatten, man sieht, wie jemand was tippt, wenn viele Leute in der Wave sind. Das ist schon ganz lustig, man sieht dann halt auch die ganzen Tippfehler. Und ja.
Genau. So arg viel mehr kann ich da auch nicht wirklich hinzufügen. Also mir ist immer noch das Nutzungsmodell nicht so hundertprozentig klar. Weil die ganzen Sachen, die Google gezeigt hat in ihrem, 90 Minuten Wave-Video, die sind zwar alle recht cool, aber so wirklich benutzen tue ich die dann jetzt doch nicht. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt alle schon existieren oder ob das auch nur so dahin gefrickelte Alpha-Versionen waren, die halt für die Präsentation laufen mussten. Aber prinzipiell so bisher zusammenarbeiten klappt meiner Erfahrung nach noch nicht so toll wie zum Beispiel in Google Docs, wenn man wirklich weiß, mit wem man zusammenarbeitet. Chatten klappt noch nicht so gut wie in Google Talk. Das ist alles etwas, also fühlt sich für mich etwas komisch an und ich weiß nicht, wie viel Videos und Maps ich jetzt unbedingt in Dokumente einbetten will. Gerade wenn eh nicht jeder drauf kann, dann ja, weiß nicht.
Naja, also sie bauen zumindest dran, weil dieses Public machen von der Wave war am Anfang nicht so richtig implementiert und jetzt gibt es zumindest einen User oder sowas dafür, der auch oben in der Liste mit auftaucht, während man vorher gedacht hat, wie mache ich das jetzt? Und dann nach mehreren Anleitungen suchen und so ging es dann, aber jetzt, also man merkt, sie basteln dran, da wird einiges gemacht, aber.
Da denke ich auch, dass gerade viel, was generell den Nutzen angeht, über Plugins gelöst wird oder über diese kleinen Bots, die man da programmieren kann. Ich denke, der Wave ist dann an und für sich nicht so sonderlich mit Nutzen behaftet, mit in seinem Auslieferungszustand, aber ich denke, da kommen schon noch einige interessante Nutzungsmodi.
Ja, es ist zumindest jetzt erstmal so eine Spielwiese und alle können rumklicken und naja, schauen wir mal, was so noch so passiert. So, jetzt bin ich auch endlich in der Wave drin hier.
Richtig, ich sehe gerade im Chat, es gibt wohl schon ein Google Complete Wave Guide auf CompleteWaveGuide.com.
Ja, da habe ich auch gelesen, genau. Steht auch in unserer Wave schon drin im Übrigen.
Oh.
Ja. Ja, kann man sich mal durchlesen. Aber ich versuche hier gerade rumzuklicken und es bewegt sich kaum was. Also es ist der Firefox ist da wohl auch nicht der beste Browser dafür. Es soll mit WebKit-Browsern wesentlich besser funktionieren.
Da gibt es ja auch einen so einen Google-Browser. Ich bin sicher, in dem funktioniert es alles.
Bin ich mir auch fast sicher, dass sie das damit testen. Aber so im Firefox, siehst du gerade, ich versuche hier hoch zu scrollen. Es ist beinahe unmöglich. Ja. Es passiert mal rein gar nichts.
Bei mir in Chromium funktioniert das wunderbar.
Ja klar, wenn man Google-Software mit Google-Produkten benutzt, dann vielleicht. Dann tut das vielleicht alles.
Richtig.
Achso, jetzt sollen wir die ganzen Leute einladen hier. Naja, gut, gerade habe ich keine Einladung, aber wenn, ich kann euch mit auf meine Liste nehmen. Aber so spannend ist es zurzeit wirklich nicht. Um jetzt mal die Sachen rauszunehmen. Oder nehmt die Software und installiert sie euch selber. Mal gucken, mal gucken. Wir haben nachher noch eine Software, die ja zumindest auch Zusammenarbeiten möglich macht. Und ja, gibt es sonst noch irgendwas Neues, was wir jetzt unbedingt behandeln müssen? Ansonsten könnten wir jetzt auch noch mal kurz Musik spielen und dann dieses Interview gleich machen zu der Software Gobby.
Genau, weiß nicht, vielleicht da gibt es noch eine kleine Frage aus dem Chat, ob es Chrome jetzt auch für Linux gibt. Ja, das gibt es. Da gibt es, glaube ich, sogar offizielle Chrome-Versionen. Was ich jetzt persönlich einsetze, das Ganze nennt sich Chromium. Das ist quasi die Open-Source-Version von Chrome, dann jetzt bei mir halt auf Ubuntu kompiliert. Also einfach mal nach Chromium suchen, da gibt es dann wahrscheinlich auch schon auf den meisten Distributionen irgendein Paket für.
Ja, also Arch Linux hat zumindest ein AOR drin und einige andere Distributionen haben es auch drin, zumindest. Aber eine offizielle Version gibt es schon eine, ich glaube nämlich nicht.
Ich hätte gedacht, zumindest für Ubuntu haben sie sowas Pseudomäßiges rausgebracht.
Aber
bin
nur
mir
so,
nicht sicher jetzt so.
Ich denke eher nur so, wir machen mal irgendwie emulieren das Ganze mal mit Wine oder irgend so ein Schnee.
Das wäre möglich. Ich habe es nie wirklich angeschaut. Ich bin erst bei Chromium dann so wirklich auf den Geschmack gekommen und bin jetzt eigentlich auch ganz zufrieden damit.
Okay. Naja, kann man mal ausprobieren und damit kann man dann auch in seiner ganz persönlichen Wave rumsurfen. ja. Okay, dann machen wir erstmal Musik. Ich weiß, du hast noch, ja, Andi hat noch ein paar Themen übrig. Aber dann reden wir jetzt erstmal über eine Software, die sich Gobby nennt. Aber vorher kommt Musik von Halo Effect Hammer the Gear im Celtic Tribes Remix.
Go.
Ja, hallo Effekt. Hey, hallo, es geht weiter. Hallo Effekt, Hammer the Gear. Und bei mir am Telefon oder bei uns am Telefon ist jetzt Armin Burgmeier. Er ist Mitgründer und Hauptentwickler von Gobby, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Und vielleicht erzählst du erstmal, wie man das ausspricht und was das eigentlich ist. Hörst du mich? Ja.
Ja, Ingo, also du hast es eigentlich richtig ausgesprochen, Gobby. Und es ist, also ich bezeichne es gerne mit Multiplayer Notepad. Das heißt, es ist im Wesentlichen ein einfacher Texteditor, der einfach nur ganz normalen Text bearbeiten kann, nicht keine Formatierung. Aber die Besonderheit ist eben, dass mehrere Benutzer gleichzeitig am Text arbeiten können. Und dann wird auch der Text, den die Leute geschrieben haben, jeweils mit der Benutzerfarbe hinterlegt. Das heißt, man sieht nachher noch sehr schön, wer was geschrieben hat.
Also ich habe es so ein bisschen verglichen, also als ich so mal recherchiert habe, ich hätte fast gesagt, es ist so ein bisschen Mini-Wave, ein bisschen wie Google, außer dass man nicht so viel tollen Schnickschnack machen kann oder in Anführungsstrichen tollen. Man kann halt keine Bilder einbinden und so, aber zusammen kollaborativ an einem oder mehreren Dokumenten arbeiten und irgendwie die zusammenstellen.
Ja, das ist im Wesentlichen richtig. Vielleicht muss man dazu sagen, dass wir mit Gobby 2005 angefangen haben. Damals gab es noch keinen Google Wave. Und das Hauptentwicklungsziel war praktisch eben auch von Anfang an darauf ausgelegt, dass man keinen Schnickschnack hat, sondern nur Text editieren kann. Wir haben es oft verwendet, um Code damit zu schreiben, also Programmiercode.
Ja, wofür kann man es noch verwenden? Also, ja, klar, irgendwas zusammen entwickeln, irgendwelche.
Also es wird auch oft verwendet, um LaTeX-Dokumente zu verfassen. Ansonsten ist ein sehr großes Einsatzgebiet so Brainstorming, dass man einfach so praktisch Ideen, wie Leuten Ideen sammeln, dass man die einfach irgendwie ins Dokument reinschreibt. Ein anderes Einsatzgebiet, wofür wir auch ursprünglich geschrieben haben, war, um Hausaufgaben zu machen.
Okay.
Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen lustig an. Wir waren damals eben noch in der Schule und wollten irgendwie Hausaufgaben zusammen machen und dann haben wir kein anderes Programm gefunden, mit dem man das machen kann, weil es gab ein oder zwei Lösungen, die waren aber nicht betriebssystemunabhängig und ich hatte Linux und mein Freund hatte Mac und dann haben wir eben was selber zusammengeschustert.
Das heißt, es läuft auf allen Umgebungen, also auch auf Windows?
Auf Windows läuft es auch, ja. Mac ist halt wieder so ein bisschen im Hintertreffen eigentlich. Es läuft theoretisch. Praktisch hat mein Freund jetzt eben auch kein Mac mehr. Deswegen gibt es momentan keinen offiziellen Mac-Support in der Hinsicht. Aber ich denke, wenn sich da jemand dran setzen würde, wäre das kein Problem, das zum Laufen zu kriegen.
Okay. Das Ganze, es braucht einen X-Server unter Mac und ist, ja.
Also mit X-Server geht es, denke ich, auf jeden Fall. Es dürfte, ich meine, ich kenne mich da nicht allzu weit aus. Ich denke, es geht auch ohne, weil diese GTK-Bibliothek, auf der das Ganze aufbaut, inzwischen auch ohne X-Server auf dem Mac funktioniert. Mhm.
Welche Technik benutzt ihr denn, um die Verbindung zwischen den Clients herzustellen?
Das ist praktisch einfach eine ganz normale TCP-Verbindung, die da zu dem Server aufgemacht wird. Und dann ist es praktisch so ein sternförmiges Netzwerk. Das heißt, jeder Client verbindet zu dem Server und die Nachrichten werden über den Server an alle verteilt.
Okay, also ihr habt da nicht irgendwie vorhandenes Protokoll irgendwas benutzt, was es gab oder so, sondern...
Also es wird am Anfang praktisch so eine Art XMPP-Login gemacht, aber das war... Und dann werden die Daten über XML verschickt. Das ist aber kein XMPP dann mehr, es ist irgend so ein Mischmasch.
Okay.
Die Idee war natürlich, dass man das Ganze irgendwann mal so weiterentwickelt, dass man das über einen Jabber-Server benutzen kann. Also quasi einen Jabber-Server hat, der solche Dokumente hostet. Und dann kann man einfach mit seinem Jabber-Account den Jabber-Server verbinden und dann darüber mitarbeiten. Aber das kommt vielleicht noch irgendwann, aber momentan geht es nicht.
Da fehlt einfach die Manpower, oder?
Ja, genau. Da muss ich einfach Prioritäten setzen.
Okay. Gibt es einen offiziellen Server oder so, den man halt verwenden kann?
Ja, wir haben so eine Art Sandkasten-Server auf gobi.0x539.de. Das gibt man da praktisch einfach ein und dann kommt man da drauf und kann da mal ein bisschen rumspielen.
Mhm. Okay. Ich kann aber auch meinen eigenen einfach aufmachen.
Genau. Und zwar, was man vielleicht an der Stelle erwähnen sollte, ist, es gibt zwei Gobi-Versionen, die eine ältere Version und eine neuere Version. Und die verwenden eine unterschiedliche Technik. Und deshalb gibt es auch unterschiedliche Server-Applikationen dafür.
Das heißt, erklär das mal.
Zum Beispiel das alte Gobi, das kann praktisch selber Server sein. Das heißt, da klickt man dann einfach auf Host Session. Und dann können einfach andere Computer zu einem selber verbinden.
Und, das
und bei dem neuen braucht man praktisch einen separaten Server, den man einfach noch separat starten muss.
Okay, warum?
Liegt auch einfach daran, dass eben der eingebaute Server in Gobi da auch noch nicht wieder eingebaut ist.
Okay.
Das soll auch irgendwann noch nachgerüstet werden.
Was habt ihr da an der neuen Version geändert?
Geändert ist praktisch, da muss man glaube ich, da muss man ein bisschen verstehen, wie das, was eigentlich schwierig bei der ganzen Sache ist und wie das funktioniert. Und zwar, was geändert wurde, ist der sogenannte Concurrency Control Algorithm. Und der ist praktisch dafür zuständig, dass die Texte, die Leute eingeben, bei allen anderen in der gleichen Form erscheinen. Dass da nicht irgendwie der eine nachher was anderes sieht als der andere. Und dieser Algorithmus wurde geändert, und zwar so, dass er ein Rückgängigmachen von Operationen unterstützt. Das war ein sehr großer Kritikpunkt an der alten Version, dass man da nichts rückgängig machen konnte.
Ah ja, okay.
Und das Problem darin besteht halt, dass man eben nur seine eigenen Änderungen rückgängig machen will, aber nicht die der anderen. Die anderen Leute können aber zwischendrin schon wieder irgendwelche Sachen gemacht haben. Das macht das Ganze ein bisschen kompliziert.
Aha. Die Verbindung zwischen Client und Server ist verschlüsselt?
Die ist in der Regel verschlüsselt. Man kann es auch unverschlüsselt benutzen, aber will man nicht.
Nein, oder, wir empfehlen allen, es nicht zu tun. Genau.
Genau.
Okay. Wollte nicht nur noch mal darauf eingehen, dass das auch möglich ist. Wie macht man es denn jetzt, wenn ich ihr habt einen eigenen Server, wenn ich jetzt die neue Version schon ausprobieren will, oder? Wie heißt die? Wo kriege ich die her? Wie mache ich das?
Also du kriegst die einfach auf entweder über deine Linux-Distribution. Ich glaube...
Also,
wobei ich bin ja da gerade nicht sicher. Ich glaube, in irgendeinem PPA für Ubuntu ist die drin.
Ja. In OpenSUSE ist auf jeden Fall schon die neue drin. Man kann aber noch die alte zum Beispiel installieren, die dann nochmal extra 04 heißt, habe ich gesehen.
Ah, okay.
Marc, du hast sie in Ubuntu gefunden, ne?
Genau. Traurigerweise kann ich mich gar nicht erinnern, aber ich glaube, ich habe einfach auch ein apt-get-install-gobi gemacht und da kommt die Version 049 mit runter. Also das dürfte dann ja auch die ältere Version sein.
Nee, 0.
Nicht? Oder? Ich weiß gerade
4, 9, 1, 2 oder so ist ja die 05er dann, ne?
Ja, praktisch 0, also alles über 90 ist die 05er.
Okay, und wo kriege ich da jetzt den Server her?
Der Server ist, es kommt jetzt, der Server, also er heißt Infinode-D. Das liegt daran, dass das Protokoll, das glaube ich, so ein Infinode heißt. Und ich weiß halt nicht, ob die Distributionen den auch gepackaged haben.
Gut. Weil,
oder ob der dabei ist. Du kannst einfach mal schauen, ob du irgendein Programm hast, das Infinode D heißt oder nicht.
Gut, ich habe nur so ein altes Programm gefunden, oder in Anführungsstrichen alt, was S oder Gobby, Sobby mhm. heißt. Das ist der alte Server, ne?
Das ist der alte Server, richtig.
Genau, und den neuen habe ich irgendwie nicht gefunden und war etwas konfus und habe dann gedacht, Blödsinn hier, und habe dann die alte Version installiert, weil die funktioniert, zum Glück.
Die funktioniert.
Wie sieht es denn aus, wenn ich jetzt hinter einem Router sitze und der andere auch hinter einem Router sitzt? Funktioniert das? Also NAT und sowas?
Nicht ohne weiteres. das heißt, einer muss eben ein Port-Forwarding machen oder es muss eben der Server auf irgendeiner dritten Maschine laufen, die erreichbar ist.
Genau, aber theoretisch, wenn ich einen Server habe, der irgendwo auf irgendeinem V-Server draußen in der weiten Welt läuft und der von außen erreichbar ist, können alle anderen Teilnehmer hinter ihren DSL-Routern ohne Port-Forwarding irgendwie zusammenarbeiten.
Genau, das heißt, der ein Rechner hat, der dann praktisch den Server macht, der muss erreichbar sein. Und das ist ja auch noch eine Sache, die man eben zum Beispiel elegant umgehen könnte, wenn man diese Verbindung über Jabber machen kann, weil die Jabber-Server sind natürlich alle erreichbar.
Und neben der Verschlüsselung gibt es, glaube ich, auch noch die Möglichkeit, dass man bestimmte Dokumente oder den Server oder so mit einem Passwort schützt, dass da jetzt nicht jeder drauf kann?
Ja, das gibt es in der alten Version. Da kann man den Server mit einem Passwort schützen. In der neuen Version ist das noch nicht drin. Vor allem deswegen, weil ich das Ganze da ein bisschen ausgehender machen will, sodass man eben zum Beispiel auch einzelne Dokumente schützen kann oder dass man praktisch nur bestimmte Rechte verteilen kann, dass zum Beispiel nur bestimmte Leute das Dokument bearbeiten dürfen, andere dürfen es nur sehen oder dass man dann bestimmten Ordnern nur Leuten die Rechte gibt, dort Dokumente zu bearbeiten.
Sure.
Und das braucht halt alles ein bisschen mehr Zeit dann.
Gut, wie kann man dir dann helfen irgendwie, also ja, du bist so ziemlich alleine, habe ich das Gefühl, der das gerade entwickelt. Wenn ich jetzt sage, hey, ich hätte gerne Lust, bei diesem coolen Projekt mitzumachen, wohin wende ich mich denn da?
Also du wendest dich im Wesentlichen also auf unserer Homepage, die kann man einfach über Google finden, wenn man da Gobby eingibt. Da gibt es eine Kontaktseite und da gibt es einmal Adressen von Mailinglisten, wo man Kontakt mit uns aufnehmen kann. Oder auch im IRC auf irc.bits.org im 0x539-Channel. Mhm. Das steht dann auch nochmal auf der Homepage eben drauf.
Gibt es irgendwas, was ihr ganz speziell braucht? Irgendwelche speziellen Entwickler, die irgendeine tolle Programmiersprache können? Oder was braucht ihr so?
Es gibt halt mehrere Möglichkeiten mitzuarbeiten. Also Gobby selber ist in C++ geschrieben. Und dieses Infinode, also diese Bibliothek, die eigentlich Arbeit macht, ist in C geschrieben. Das heißt, wenn man die beiden oder eine von den beiden Programmiersprachen kann, dann ist es bestimmt hilfreich. Wir können aber natürlich auch Hilfe in ganz anderen Bereichen brauchen. Das sind dann Dokumentation, Übersetzungen und sowas. Und eine andere Sache, die bestimmt auch hilfreich ist, wie gesagt, die eigentliche Funktionalität von Gobby ist ausgelagert in eine Bibliothek, die man praktisch auch in andere Editoren einbinden könnte. Das heißt, wenn irgendjemand seinen Lieblingseditor hat, dann kann man zum Beispiel auch mit Hilfe dieser Bibliothek die Gobby-Funktionalität in anderen Editoren einbauen. Und das ist auch so ein bisschen meine Vision, sag ich mal, dass irgendwann alle oder die meisten Editoren irgendeine Art Plugin haben,
okay,
mithilfe von dem sie dann praktisch miteinander reden können.
Das klingt natürlich spannend, ist aber natürlich auch noch ein weiter Weg dorthin.
Das ist noch ein weiter Weg, genau.
Ja, genau. Ja, dann vielen Dank, Armin Burgmeier von Gobby. Und Gobby ist ein Multi-User-Editor, den man verwenden kann, um zum Beispiel gemeinsam Code zu entwickeln oder viele tolle andere Sachen machen kann. Und ja, ich wünsche dir viel Erfolg weiterhin mit dem Projekt und ich werde es in nächster Zeit öfter mal benutzen. Bin gerade erst drüber gestolpert und fand ich eine super Idee und deswegen haben wir dich doch gleich mal hier in die Sendung geholt. Ja, danke Armin.
Ja, Okay, prima. Danke, Ingo.
Und jetzt kommt nochmal Musik und danach melden wir uns wieder.
We'll be right back. Guten Abend, hier ist Rüdiger Weiß vom Kryptolabs Amsterdam. Ihr hört Radio Tux.
Genau, Radio Tux et Horaz, um genauer zu sein. Und das war Ever Force mit Glance into the End. Und das war ein Wunsch aus dem Chat. Und jetzt klingelt tatsächlich das Telefon. Sollen wir einfach mal rangehen? Hallo? Geht es? Nee, wollte keiner. Hat er wieder aufgelegt? Hallo? Tja. War ja auch mal witzig. Hat uns jetzt jemand gerade versucht anzurufen und gleich wieder aufgelegt?
Kommt etwas später, also in Viertelstunde etwa.
Ah ja.
Ja, Pizzeria Bella Pistazie. Wollte nur sagen, Pizza kommt etwas später.
Ist okay.
Dankeschön.
Ja, dankeschön.
Ja, Pizzeria Bella Pistazie. Wollte nur sagen, Pizza ja. Kommt etwas später.
Das ist schön. Ich hoffe, sie ist
kommt etwas später, also in Pizzeria Bella Pistazie. Sie hat bestellt dreimal Pizza Camorra mit Schinken, Salami, Fischmuscheln, Schunkopf und Mozzarella.
Ja, genau das haben wir gemacht und ich hoffe, die kommt auch bald, weil wir sind bestimmt in einer halben Stunde fertig mit der Sendung. Richtig? Ja, das ist alles richtig. Und wenn die dann kommt, haben wir auch großen Hunger. Ich hoffe, derjenige, der uns die schickt,
sie
bezahlt.
Sie hat überhaupt nicht bestellt.
Doch. Wir haben bestimmt alles bestellt. Und ich lege jetzt auf,
wenn
weil...
Wenn ihr nicht bestellt hattet, dann kriegen sie auch keine Pizza, ja?
Ja, das ist natürlich schade dann, weil das wäre ja...
Gut, vielen Dank und arrivederci.
Arrivederci, ciao, ciao. Was war das denn, bitteschön? Aber ich hätte gerne die Pizza gehabt, Mensch.
Ja, also ist ja schon lang ein Wunsch von uns, dass hier mal Pizza kommt.
Ach so, ich sollte da wirklich auch da auch auflegen.
Doch, es war wirklich ein Wunsch. Ja. Wir wollten Pizza haben hier im Studio. Jetzt habe ich gerade mal kurz gedacht, jetzt kommt eine.
Ja, ich habe auch gerade. Es wäre schön gewesen.
Ja. Ah, habe ich Hunger. Naja.
Ja. Gut, also wer uns dann doch mal, sollen wir die Adresse nochmal durchgeben und wo wir hier sitzen, vielleicht kommt dann ja tatsächlich nochmal jemand auf die Idee und schickt uns hier eine echte Pizza vorbei. Wir nehmen auch Schokolade und andere Getränke. Ich habe ja immer mal gehofft, dass hier uns jemand Club Mate vorbeischickt, aber ist noch nicht passiert. Schade eigentlich. Wir waren bei dem Lied etwas härtere Musik und du wolltest jetzt an die über Oracle, Sun, die EU und sowas alles reden.
Ja, also jetzt hast du es eigentlich schon, also jetzt schon fast gesagt. Da gibt's, also wollte ich nur mal kurz irgendwie so für alle interessierten Hörer mal kurz sagen, was da gerade so der aktuelle Stand ist. Und zwar wisst ihr, ist Sun, hatte ja große Schwierigkeiten finanziell und wusste man nicht, wie es weitergeht. Und dann kam irgendwie so, sage ich mal, der weiße Ritter in Gestalt von Oracle dahergeritten und hat den Laden übernommen. Was ja auch ein bisschen kritisch gesehen wird so in der Open-Source-Welt, weil sich da ja Oracle nicht so als der große Freund bisher gezeigt hat. Also ist ja dann auch jetzt so ein großes Fragezeichen, wie es mit MySQL und Java oder so weitergeht. Ja. Naja, auf jeden Fall ist es jetzt gerade so, dass es da Probleme gibt mit dieser Übernahme. Und zwar hat da die EU-Kartellrechtsbehörde, wie man so sagt, Bedenken angemeldet und will das Ganze jetzt auch mal darstellen, was eben die Schwierigkeiten sind bei dieser ganzen großen Übernahme, die ja Oracle schon zu einer sehr guten Marktstellung führen würde. Ja, und es ist wohl so, dass die EU probiert hat, da mit Oracle einen Kompromiss zu finden. Die zeigen sich da aber sehr, sehr uneinsichtig und jetzt wird das dann wohl auch gerichtlich geklärt. Aber also man kann noch nicht sagen, wie es weitergeht, sondern da kann jetzt auch erstmal Oracle und wir alle können einfach abwarten, was kommen da jetzt für Forderungen von der EU und was müsste dann theoretisch Oracle machen. Also ist nur mal ein kurzer Zwischenstand, es läuft nicht ganz so reibungslos, aber was da so genau passiert, muss man dann noch sehen.
Genau, da habe ich auch ein bisschen von den Leuten intern bei Sun gehört, dass die auch nicht so zufrieden sind. Ich folge da so ein bisschen hobbymäßig den JRuby-Jungs, bedeutet die Leute, die versuchen, die Programmiersprache Ruby auf der Java-VM zum Laufen zu bringen. Bedeutet, dass man in seinem ganz normalen Java-Server quasi auch Ruby-Programme ausführen kann. Und da ist schon irgendwie, ich glaube, der Teamlead, also der Kerl, der da sehr, sehr viel bei Sun gemacht hat, recht früh nach der Bekanntgabe der Übernahme auch schon zu einer anderen Firma gegangen, wo das weiterentwickeln kann. Und der twittert jetzt immer mal wieder so fröhlich, dass es ihm eigentlich echt leid tut um die armen Jungs, die da im Moment noch bei Sun in der Richtung was machen, weil es da wohl nicht so gut darum aussieht. Also da wird wohl auch etwas zusammengekürzt und nicht weitergeführt.
Hä, also es sind, glaube ich, einfach auch zwei Unternehmenskulturen, die da so aufeinander clashen. Kann ich mir vorstellen, dass da die Sun-Leute wirklich drunter leiden, weil ja auch so die Ideen, die vielleicht da so bei Sun leben, auch dieser Open-Source-Gedanke einfach, der wird wahrscheinlich von Oracle da rigoros runtergeputzt.
Ja, Sun war ja auch immer so in Scherzen eins der größten Non-Profit-Unternehmen. Also nicht, weil sie es wollten, sondern weil sie einfach Profit gemacht haben. Da gab es auch kein so echtes Geschäftsmodell. Also ich meine, Server ja, aber dahinter ja.
Ja, und in letzter Zeit hatten sie dann alles zusammengekauft, weil sie sich so unter den Nagel reißen konnten und wussten nicht so richtig, was sie damit anfangen sollten.
Ist auch doof, wenn man kein Geld hat eigentlich, weil ja, ging dann halt doch stark in die roten Zahlen gegen Ende. Naja, mal schauen.
Mal schauen, wo der Weg noch hingeht. Ja. Ja, gut. Was haben wir noch?
Ja, wir könnten mal sprechen, wenn ihr wollt, über die Cebit 2010.
Die ist noch so weit weg. Davor kommen noch so viele andere interessante Veranstaltungen.
Ja, also müssen ja nichts darüber sagen, wie die dann so ablaufen wird. Ist vielleicht interessant für ein paar Hörer, dass da so ist. Es gab einen Call for Projects von der Deutschen Messe, weil sie anbietet, Anbietern und Projekten im Open-Source-Bereich, die können kostenlos einen Stellplatz erhalten. Wie sagt man? Einen Standplatz, keinen Stellplatz. Also ein bisschen größer als ein Stellplatz. Und können da eben dann ausstellen. Ist ja eine ganz tolle Sache und da kann man sich jetzt dann bewerben. Ja,
ja, für Open-Source-Projekte, die tolle Ideen haben und dann wird irgendwie ausgelost oder keine Ahnung. Ja.
Ja, ich glaube, es wird schon irgendwie geprüft, also so innovativ, toll und so. Also ja, ich weiß nicht genau, wie das dann entschieden wird und wer. Aber es werden dann schon wahrscheinlich interessante Projekte da zu sehen sein.
Ja, so viel zur Cebit 2010. Mal gucken, wir werden bestimmt auch wieder irgendwie rumrennen dort als Radiotux. Schauen wir mal, in welcher Form.
Mit dem Stand vielleicht.
Vielleicht, also ja, könnte man sich echt mal überlegen. Aber davor ist natürlich zum Beispiel noch der Kongress, der Chaos Communication Kongress in Berlin. Und es ist, glaube ich, jetzt die Open Rhein-Ruhr demnächst. Und Linux Infotag in Brandenburg ist auch noch 21. November. Also da kommen schon noch einige Veranstaltungen demnächst auf uns zu und da ist Cebit irgendwie noch so weit weg. Aber okay. Ja, ich habe noch diese Woche ein paar neue Sachen ausprobiert. Ich wurde ja ein bisschen kritisiert in den Kommentaren, dass ich ein bisschen Feature-geil bin oder so. Featureitis hätte. Und eigentlich habe ich gedacht, wieso? Habe ich doch gar nicht. Aber vielleicht ja doch so ein bisschen. So ein paar neue Sachen ständig auszuprobieren. Sei es jetzt entweder nur in der virtuellen Maschine oder gleich auf dem richtigen Rechner. Ich habe dann gleich mal ich habe ja immer so zwei Partitionen oder ja zwei Systeme gleichzeitig am Laufen auf meinem Laptop und benutze dann immer dieselbe Home-Partition, die verschlüsselt ist und ansonsten kann man da ja immer ein bisschen hin und her spielen. Und da habe ich jetzt mein OpenSUSE 11.1 abgegradet auf 11.2 Und zwar mit einem Online-Upgrade, was zum ersten Mal relativ gut durchging. Also ein bisschen, er hat zwar an ein, zwei Stellen gemeckert, aber ansonsten ja, hat es gut funktioniert und war dann auf der neuen Version 11.2, die in 7 Tagen ist es, glaube ich, komplett released wird. Gerade ist noch ein Release-Candidate draußen. Wenn jetzt nichts mehr Schlimmes gefunden wird, dann kommt es nächste Woche raus. Und ja, ich benutze es gleich schon mal. Und da ist ja in der Version ist ja noch ein altes KDE, in Anführungsstrichen, Dart. Das ist nur 4.3.1 und gestern kam, glaube ich, 4.3.3 raus, oder vorgestern. Und ja, deswegen habe ich auch gleich mal geguckt, wie kann ich das gleich upgraden und bin jetzt auf der neuesten KDE-Version. Und da ich letzte Woche gesagt habe, Remember the Milk Plasmoid funktioniert nicht, das funktioniert jetzt in der neuen 4.3.3. Funktioniert prima und wird jetzt ja meine neue Applikation, um mit Remember the Milk umzugehen. Außerdem, ganz cool, habe ich im Plasmoid entdeckt, was die Daten von öffentlichen Personennahverkehr von der Bahnseite oder von der VVS hier in Stuttgart abgreift. Und dann kann man sich so Plasmoids auf dem Bildschirm hängen, die dann die Abfahrtszeiten zeigen von der Station, wo man oft ist oder sowas. Und da habe ich jetzt quasi die Uni hier und mein Zuhause als Plasmoid rumhängen und weiß immer ganz genau, wann ich denn von wo nach wo ja, jumpen muss, dass ich da noch den richtigen Bus erwische. Finde ich ganz toll. Also da war ich echt begeistert. Plasmoids, die tatsächlich ich mal benutzen kann. Also so ein paar Sachen sind eigentlich unsinnig, aber die zwei kommen jetzt irgendwie in meine Standard- ja, benutzbar Dingsbums. Und ja, zurzeit läuft alles stabil, auch wenn es irgendwie alles Featuretes, neue, tolle Software ist. Und ja, gut. Das wollte ich nur nochmal nachliefern. Ich habe zwar immer noch, ein System wird immer schön featuremäßig kaputt gespielt und das andere wird immer ein bisschen angefasst, so dass man zur Not immer zwei hat und man kann ja dann einfach mal switchen. Und dann habe ich noch diese Woche ausprobiert Thunderbird 3, weil die alte Thunderbird-Version ist, glaube ich, auch schon 2007 oder so. Wann kam Thunderbird 2 raus? Irgend sowas. Also schon ewig alt. Und in der Zwischenzeit gab es natürlich schon einige Entwicklungen und mittlerweile sind wir bei Firefox schon bei 3.5 und Thunderbird ist noch irgendwo bei 2.0.0.17.18 Blagedöns, keine Ahnung. Und da ist jetzt die Beta 4 draußen und ich glaube nächste Woche oder sowas kommt ein Release-Candidate raus und ich habe mir mal die Beta 4 angeguckt und war auf der einen Seite komplett enttäuscht, auf der anderen Seite doch relativ positiv überrascht und enttäuscht war ich. Ich habe natürlich böse, so sollte man es ja eigentlich nicht machen, aber mit dem neuen OpenSUSE kam irgendwie auch Thunderbird in der neuen Version mit und deswegen habe ich es beim ersten Mal gestartet und er kam erstmal überhaupt gar nicht zur Rande, weil da natürlich so viele Konten rumhängen und ich in meinem Hauptaccount irgendwie über 100 IMAP-Ordner habe und da 4 oder 5 Gigabyte an E-Mails liegen und der neue Thunderbird macht als erstes, er lädt alles runter und indexiert es dabei noch. Oder nebenbei so danach, keine Ahnung. Und das hat er halt überhaupt gar nicht geschafft. da war er, ich habe ihn erstmal 2 Stunden laufen lassen, aber habe gedacht, das, so hat das alles keinen Sinn. Und habe es dann auf dem Mac, den ich ja noch habe, auch mal installiert. Und da habe ich nur den einen Account eingerichtet, der diese über 100 IMAP-Ordner hat. Und habe es dann nochmal laufen lassen, ein paar Stunden. Und der ist immer noch nicht fertig. aber zumindest hat er jetzt mal irgendwie 40.000 E-Mails oder irgendwas indiziert und man kann es benutzen. Viele der alten Add-ons gibt es noch nicht für die neue Version, also gerade Verschlüsselung und Kalender und so, das fehlt mir gerade. Aber ja, ansonsten sieht es ganz gut aus, also gerade wenn man jetzt irgendwas sucht, okay, die Suche ist noch nicht die schnellste, aber es ist schon wahnsinnig cool, nach was man alles, er kann jetzt über alle Konten suchen und Ja, wenn man irgendein Wort eingibt oder so, dann hat er auch eine Grafik, in der er zeigt, oh, in dem und dem Monat und an dem und dem Tag habe ich so und so oft das gefunden, und man kann dann so durchnavigieren, kann es dann anklicken, dann wird aus der Jahresansicht die Monatsansicht, die Tagesansicht und sowas, und kann sich dann in der Suche auch zum Beispiel, wenn man irgendeine Nachricht anklickt, kriegt man angezeigt, oh, zu welcher Diskussion gehörte das, und das sieht schon richtig cool aus, also... Aber war ich überrascht.
Genau. Du hast gesagt, Kalender-Plugin funktioniert nicht. Also er bringt jetzt auch keins mehr mit, weil ich habe so im Hinterkopf gehabt, dass die eigentlich irgendwann mal, wollten die den Lightning mal integrieren?
Ja.
Dieses Plugin, irgendwie sowas in der Art.
Also war bei mir jetzt nicht drin. Ich hab's, okay. Es ist jetzt bei mir bei den deaktivierten Plugins mit drin. Hm. Und ich habe jetzt auf Anhieb keinen Kalender gesehen. Also ich glaube nicht, dass der automatisch mitkommt.
Okay.
Wäre natürlich sinnvoll, aber ist nicht der Fall.
Da muss ich sagen, bin ich recht großer Fan von diesem Evolution geworden, was standardmäßig bei Genome dabei ist, also auf Ubuntu zum Beispiel. Da kriegst du nämlich eigentlich im Grunde genau denselben Funktionsumfang, wie Thunderbird hat, nur dass du dann zum Beispiel noch bei Kontakten deine Google-Kontakte mit reinnehmen kannst. Du könntest dann auch deinen Google-Kalender oder irgendeinen anderen CalDAV-Kalender mit reinnehmen und hast dann so im Grunde. Also ich habe all meine Kontakte, all meine Kalenderdaten und all meine E-Mails mit im Grunde dreimal neues Konto erstellen, habe ich es drin. Und das fand ich eigentlich immer recht schön. Da bin ich dann auch ein bisschen von Thunderbird weggekommen, weil ich da immer dann Lightning noch mit reinmachen musste. Und dann für Lightning muss ich dann noch ein Google-Kalender-Plugin installieren.
Ja.
Und für die Kontakte noch was Spezielles und. Und das hat mir schon beim Firefox nie so gefallen, dass ich da immer dann 32 Plugins auf einmal installiert haben musste, bis es mal richtig funktioniert.
Also CalDAV kann der in Lightning auch auf jeden Fall, und ja, also ich habe den in der alten Thunderbird-Version eigentlich gut genutzt, und beim Einlegen von Konten also wenn man jetzt zum Beispiel einen Google-Mail-Account oder so anlegt, dann füllt er diese ganzen bestimmten Sachen schon automatisch aus. Das ist natürlich praktisch, und auch wenn du GMX oder irgendwas anderes verwendest, versucht er anhand der E-Mail-Adresse zu erkennen, was sind jetzt eigentlich die Einstellungen, die ich laden muss. Also es ist schon wesentlich einfacher. Hm. Ich habe den Teil jetzt nicht ausprobiert, weil ich habe nur meinen eigenen IMAP-Account, sorry. Ist halt so. Aber ich habe gehört, gelesen, whatever, dass man zumindest, wenn man jetzt eine gmx-web.de was weiß ich Adresse eingibt, dass er dann irgendwie da versucht zu erraten, was muss ich eigentlich für IMAP, POP3, SMTP Einstellungen nehmen, und das ist schon cool. Also das, da ist es auch mal so, dass man einem Anfänger quasi sagen kann, hier, trag mal deine E-Mail-Adresse, trag deinen Namen an, klick weiter, gib dein Passwort ein, gut. Ja, das kapieren die meisten Leute noch, aber wenn du ihm dann noch sagst, hier, SMTP.blablabla.blablabla und da IMAP-Port sowieso, mach Verschlüsselung definitiv an. Das verstehe ich auch nicht, warum standardmäßig nicht die Verschlüsselung an ist beim Alten. Ich habe jedes Mal, und ich muss immer dran denken, mach die Verschlüsselung, mach die... Oh. Das ist dämlich. Ich verstehe es nicht, warum sie das nicht standardmäßig angemacht haben. Beim neuen habe ich es jetzt gar nicht gecheckt. Ich habe einfach keinen neuen Account angelegt. Aber diese Suche ist extrem toll. Also da war ich schon überrascht. Und wenn man einen Mac hat, lässt es sich auch über Spotlight durchsuchen, was er da indexiert. Ja. Da kommt demnächst auch was auf uns zu. Wir müssen nur noch die ganzen Add-ons mal richtig auf Vordermann gebracht werden. Und da sind ein paar nette Ansätze drin. Und ja, schauen wir mal, was dabei so rumkommt demnächst. Okay, tja, das war's so von meinen Sachen, die ich jetzt die Woche gemacht habe. Habt ihr noch irgendwas?
Wo wir gerade vielleicht bei Mozilla sind, da gab es noch so ein Mozilla Raindrop-Video, das da irgendwann mal neulich zu uns geregnet ist. Ich kenne jetzt noch keinen, der wirklich verstanden hat, was das Ganze eigentlich soll. Weiß da einer von euch vielleicht genauer, was denn jetzt... Also für mich sah es aus wie Thunderbird und noch Twitter in einem Programm. Andererseits will ich Twitter gar nicht bei meinen E-Mails haben, denn die E-Mails sind ja mehr oder minder wichtig, und Twitter ist eben, da schaue ich halt mal rein, wenn ich gerade Zeit habe. Und wenn nicht, dann sehe ich es halt nicht. Aber da ist ja auch nichts Wichtiges drin. Und deswegen, also mir war das Konzept nicht so ganz klar.
Also ich muss zugeben, ich weiß auch nicht, was die damit wollen. Ich habe mir dieses Video angeguckt und habe mal ein bisschen gelesen, aber so richtig ja.
Ja, genau.
Ja, da steht man erstmal wie so ein Ochse vom Berg und denkt, ja. Ich meine, Social und so, alles toll. Da sind jetzt alle groß dabei, aber irgendwie wissen viele Leute noch nicht so richtig, was wollen sie denn damit tun. Ja, es soll irgendwie Facebook, Twitter, bla, irgendwie alles in deinem E-Mail-Programm werden, glaube ich, oder so.
Wobei Facebook schickt mir schon E-Mails, also Facebook ist in meinem E-Mail-Programm.
Was? Facebook schickt dir E-Mails?
Natürlich, hier, neue Nachricht hier und irgendwas da und das alles andere ist mir dann ja eh egal eigentlich so.
Okay. Also schauen wir mal, was Mozilla sich dabei denkt und machen will. Ich meine, irgendwie müssen sie dabei ja irgendwas, wenn sie sich ja dabei gedacht haben. Und vielleicht kriegen wir da ja demnächst mal noch irgendwie irgendwas vor. Also ja, ich habe auch oft gelesen, dass es irgendwie als Google Wave Konkurrent so ein bisschen gesehen wird. Aber es ist halt natürlich auch noch, ja, relativ am Anfang. Und
ja, Sie sagen ja selber, dass es eher so ein Prototyp und ein Experiment ist. Also ich denke nicht, dass die das so in der Form auch wirklich veröffentlichen wollen. So. Es ist also keine normale Beta, sondern einfach mal, da hat irgendjemand gespielt und hat was gebaut. Und jetzt.
Ich meine, so funktionieren die meisten Anwendungen bei Google, ja. Jemand spielt und irgendwie finden es andere Leute toll, programmieren mit und dann ist es plötzlich Google XYZ-Dienst. Ich glaube, was anderes machen die dann nicht. Von daher durchaus zu begrüßen und die wollen irgendwie auf CouchDB setzen und ich meine, es ist komplett alles Open Source und ja, schön. Total toll.
Die CouchDB-Geschichte ist zurzeit, da gibt es irgendwie Desktop-Couch oder so, also das verbreitet sich extrem schnell, also ich lese immer öfter was drüber.
Ja.
Und auch noch eine interessante Geschichte.
Denke ich auch. Tja, gucken wir mal, was sie damit machen wollen. Könnt ihr euch mal selber mal angucken, wenn man einfach nach Mozilla Raindrop sucht oder mal auf unserer Webseite vorbeisurft und da mal anklickt. Und vielleicht kann ja der eine oder andere ein bisschen mehr zu dem Thema noch sagen, weil so richtig angeguckt habe ich es mir jetzt nicht und weiß auch noch nicht, wofür man das dann jetzt brauchen soll. Aber hey, besser als wenn alles plötzlich auf Google Wave läuft. ja, egal, ob das jetzt irgendwie deine eigene Wave dann ist oder wie auch immer die bei Google. Hey, benutzt doch alles, benutzt doch eure eigenen Sachen und vielleicht tut's ja auch Gobby, wenn man nur zusammenarbeiten will. Tja. Okay, noch was? Haben wir hier noch was auf der Liste? Nö. Also, ich habe die Sachen, die auf der Liste sind, soweit abgearbeitet.
Ja, von mir gibt's diese Woche jetzt auch eigentlich nichts mehr Weltbewegendes.
Nichts
hinzuzufügen. Sehe ich genauso.
Siehst du genauso, dann tja, dann spielen wir das letzte Lied, würde ich sagen. Es sei denn, aus dem Chat kommt jetzt noch irgendwas. Jemand wollte ja vielleicht noch anrufen oder auch nicht, weil sonst Jens sagt im Chat, der Kranke im Bett liegt oder vielleicht auch nicht. Er hat nichts mehr. Deswegen spielen wir jetzt das letzte Lied. Null Device Travelog Log Lug 2009er Version. Und melden uns dann noch kurz für den Abschied wieder. Achso, wir haben doch noch eine Sache, worüber wir noch, wollten wir nicht noch über die Rundfunkgebühren sprechen?
Oh, da war was.
Oder Andi, wolltest du nicht noch über die Rundfunkgebühren sprechen? Über den Rundfunksdienste-Staatsvertrag, der vielleicht demnächst unterschrieben wird oder so?
Das ist mir irgendwie so durch den Kopf gegeistert. Ich habe jetzt mal kurzfristig entschieden, dass es noch nicht
reif ist.
Noch nicht reif ist, dass man auch erstmal abwarten muss. Also ganz kurz ist so, dass morgen, glaube ich,
die Ministerpräsidenten alle zusammensitzen.
Genau, und dann gibt es den neuen Staatsvertrag und der beinhaltet eben auch den Teil, der die ganzen Rundfunkgebühren klärt und wie es ja so ist. Ist, wenn man irgendwie ein Empfangsgerät hat, also Fernseh, Radio, Computer, der internetfähig ist, ach, was weiß ich, die Liste ist wahrscheinlich mittlerweile unendlich lang, muss man auf jeden Fall Rundfunkgebühren an die GEZ entrichten und Ja, also jeder kennt ja das ganze Thema, was was dafür spricht. Ja, also ich sag mal so Stichwort vielleicht guter Journalismus und was vielleicht auch dagegen spricht, irgendwie so diese vielleicht auch einfach so eine Ungerechtigkeit, weil irgendwie so ein paar Zahlen vielleicht, ja, die es mal sich da angemeldet haben und der ganze Rest sagt, nö, das mache ich nicht und ist ja irgendwie dann so eine ein kritischer Punkt und natürlich dann überhaupt mal die Frage, welchen Sinn hat das Ganze so, wie es jetzt existiert. Auf jeden Fall soll da morgen, also werden die Ministerpräsidenten und ja eben die Länder da über auch Alternativen diskutieren, die ich eigentlich ganz interessant finde und zwar
so eine Haushaltsabgabe, ne?
Oder? Genau, richtig, ja. Also einfach zu sagen, sobald irgendwie ein Haushalt existiert, also man ist irgendwo gewählt, eine Wohnung, gibt es eben eine pauschale Zwangsabgabe in einer Höhe, die jetzt natürlich noch nicht irgendwie diskutiert wurde. Finde ich eigentlich einen guten Gedanken, weil ich überzeugt bin, dass eigentlich diese Abgabe an die Öffentlich-Rechtlichen finde ich prinzipiell eigentlich, halte ich für sinnvoll, finde aber das System, wie es jetzt ist, einfach völlig unpraktisch einfach. Und da finde ich die Zwangsabgabe gut, weil sie einfach mal unterstellt, dass eben heutzutage ein Haushalt eben irgendwie was hat, Fernseh, also eben irgend so ein Teil halt. Und ja.
Wie jetzt?
Also sagen wir mal, die meisten und wir sind jetzt halt nicht so...
Fernsehen? Was so, war denn das nochmal?
Ja.
Letztes so Jahrtausend habe ich es gehört, Fernsehen, ja. Nee, also ich meine, ich stimme dir da voll zu. Sinnvoll finde ich es auch, weil so ein paar Sachen sind unterstützend wert. Ich sag dann immer, das Einzige, weswegen ich GZ zahle, ist eigentlich wegen Neues aus der Anstalt und vielleicht so ein paar Podcasts, die irgendwie einer der öffentlich-rechtlichen Rundfunksachen da produzieren. Ansonsten habe ich damit irgendwie nichts zu tun. Ich finde es gut, wenn man so sagen könnte, hey, ich bezahle das nur deswegen, deswegen, deswegen und streiche euch die Gebühren selber zusammen. Aber gut wäre es echt, wenn sie es irgendwie vereinheitlichen und nicht diese komischen Leute und sie dich ständig verarschen wollen und es nervt einfach nur. Und sie haben einfach keinen guten Ruf und schafft diese komplette Behörde ab, macht's anders.
Es ist keine Behörde, die GZ, wollte ich nochmal.
Ja.
Ist ja wie Zeitungsverkäufer, haben ungefähr genauso viele Rechte.
Ja. Aber sie stehen halt irgendwie im Gesetz drin. Das ist hier, sie haben ja so eine gewisse Legitimation, weißt du, ob ich eine Zeitung kaufe oder nicht, kann ich selber entscheiden. Ob ich die GZ zahle oder nicht, kann ich leider nicht selber entscheiden.
Ja, du kannst nicht entscheiden, ob du zahlst oder nicht, aber du kannst entscheiden, ob die zum Beispiel in deine Wohnung rein dürfen oder ob du überhaupt mit denen reden willst.
Ja gut, wen ich in meine Wohnung reinlasse oder nicht,
genau,
ist ja immer noch meine Geschichte, aber deswegen müsste ich ja trotzdem bezahlen.
Genau, ja, was klar. Ich da ein bisschen schade finde, ist jetzt... natürlich erstmal Musikantenstadel, also wo wir qualitativer Journalismus sehe ich da nicht. Und die machen ja auch so weiter. Jetzt haben sie einen neuen Sender rausgebracht, ZDF Neo, haben dafür jetzt im digitalen Kabel und ich glaube auch in DVB-T zumindest den Doku-Kanal abgesägt. Der Doku-Kanal war so das, was für mich eigentlich der gute Journalismus war. Reportagen, Dokumentationen, Sachen, die auch einen bilden und das ist auch eigentlich die Aufgabe von Öffentlich-Rechtlichen, meiner Meinung nach, die Gesellschaft einfach zu bilden und mal was Unabhängiges bereitzustellen. Und das haben die jetzt knallhart abgesägt und da kommen jetzt halt so Sachen wie 30 Rock, was ja eigentlich eine nette TV-Serie ist, aber ich wüsste nicht, warum ich dafür Gebühren zahlen sollte, dass die sich irgendwelche US-Fernsehserien lizenzieren und die ausstrahlen. Ja. Das machen die Privaten sicher alle auch gern und genau. Da sehe ich einfach... erstmal geht von der GEZ, ich keine Ahnung wie viel Prozent, aber ein sehr hoher Prozentsatz geht für die GEZ drauf, für die Verwaltung, dass die da irgendwelche Leute rumschicken und von den Einwohnern Meldeämtern und irgendwelche Daten abgreifen und das kostet wohl alles...
woanders kaufen, ja.
Richtig, das kostet wohl alles sehr viel Geld und jetzt machen die da noch so weiter, dass sie jetzt Konkurrenz machen, zumindest den privaten Konkurrenz machen, was das Unterhaltungsfernsehen angeht, was ich ja absolut schrecklich finde. Also ich finde schon sehr komisch, dass es da mehrere Sender gibt, die alle eine komplett eigene Struktur aufbauen und die sind ja alle nicht unabhängig. Jeder weiß genau, dass ARD und ZDF da eine eben ein bisschen mehr links und eine ein bisschen mehr rechts ist. Was dann auch komisch ist, aber jetzt geht es eben so weiter, dass die da anfangen, irgendwelche Unterhaltungssender da aufzumachen. Und das sehe ich nicht als Aufgabe von denen. Und ich weiß nicht, ob da nicht mal jemand was sagen sollte.
Ja, also das ist absolut das Ärgerlichste, dass natürlich da wo die Sender sich ja auch wirklich selber schaden, weil es ja in der ganzen Diskussion kommt ja unmittelbar die Frage auf. Also ich sag mal, natürlich habe ich Lust, mal irgendwie eine lustige Serie zu sehen, und irgendeine Oma hat auch Lust auf das Musikantenstadel. Und ja, muss man halt fragen, ja, warum ist das denn, warum muss man denn da Gebühren dafür bezahlen, und warum kann das nicht ablaufen wie bei den privaten Sendern auch, dass es da eben eine Nachfrage gibt und dann wird das ganze Teil eben gesendet und dann halt irgendwie bezahlt, sei es durch Werbung oder ist es halt vielleicht einfach ein Pay-TV oder sowas. Also das sehe ich absolut auch so. Das ist ein bisschen also der komische Beigeschmack, der bei den Öffentlichen da einfach aufkommt. Vielleicht muss man sagen, dass die Öffentlich-Rechtlichen einfach, also dass es prinzipiell eigentlich gut ist, aber diese ganze Größe vielleicht nicht gerechtfertigt ist. Ja, also
MDR Brandenburg, MDR Sachsen, MDR was weiß ich was. Es wird auch alles etwas viel. Also ich fände, zwei Sender reichen doch.
Ja, zwei ist dann schon wieder ein bisschen zu wenig.
Ja gut, vielleicht ein bisschen so lokale Sachen, aber die sind ja echt zu 90% gleich und kriegen aber alle einen eigenen Sendeplatz und unterscheiden sich dann vielleicht bei Nachrichten noch.
Ja, also da könnte man schon ein bisschen einsparen. Mhm. Auf der anderen Seite, so viele Leute werden arbeitslos.
Nee. Ja, das gut. Oder wenn zumindest dann auch, ich will alles, was die da senden, online sehen. Ich einfach komplett alles. Mediathek ist schön und gut.
Aber ja, aber gut. Auch doch nicht nur irgendwie 7 Tage oder so. Also
richtig, ich habe ja gezahlt für. Ich weiß gar nicht, das ist ja gerade in Großbritannien zum Beispiel, die BBC, die haben da ihren iPlayer und da kann man echt wunderbar alles sehen. Man kann sogar von hier deren Radio hören, was ja im Grunde eigentlich komisch ist, weil die ja im Grunde mit ihren Steuern dafür gezahlt haben und ich das hier trotzdem empfangen kann per Livestream.
Ja, aber du kannst nicht nur in Berlin, kriegst du BBC sogar über UKW rein.
Oh, cool.
Ja, ja. Also BBC World News, BBC World, also die sind ja überall aktiv. Genau. Also du kannst die auch manchmal über UKW empfangen.
Ja, wie ist das mit der Deutschen Welle oder so? Kann man die nicht irgendwie so in anderen Ländern auch einfach so
empfangen? Ja, ja, genau.
Doch, geht auch.
Ja, ja.
Genau, aber ich meine generell,
die BBC, der
Auftritt. Ja. Also ich meine, gut, die BBC hat auch, ist jetzt bei den Briten, die haben auch sehr, sehr viel so Comedy-Shows und sowas in der Art, aber die haben das Ganze, die sind sehr, sehr, sehr offen. Die entwickeln zum Beispiel auch eigene Videocodecs und machen die irgendwie dann der kompletten Welt, stellen die einfach zur Verfügung.
Ja.
Und ich denke einfach, das ist, was hier in Deutschland oft so irgendwie Beamtengeheimnis und was weiß ich was, das gehört einfach nicht hin bei einer steuerlich finanzierten Institution. Die haben ja auch nichts zu verstecken. Warum? Was sollen
die haben auch eine komplette Open Source Schneidesoftware, Video, sowas entwickelt.
Genau, das ist bei uns ja also eher weniger der Fall. Also die haben, glaube ich, eine Website und das war es jetzt dann auch.
Und wenn ich mir immer denke, warum, mittlerweile geht es schon wieder ein bisschen. Eine Zeit lang konnte man tagesschau.de, wenn du um 20 Uhr eingeschaltet hast, ich schalte tagesschau.de ein, klingt auch ein bisschen toll, aber wenn du da auf diesen tollen Flashplayer geklickt hast, ist nichts passiert. Ja? Also, hallo, ich zahle für euch, also bietet mir auch bitte was an. Ich habe halt keinen Fernseher und das Einzige, was ich an Radio höre, ist morgens eine halbe Stunde SWR 2, ist das, glaube ich. Ansonsten, ja, dafür zahle ich, also jetzt macht mal was. Ansonsten überlege ich mir das halt nochmal. Ist schon traurig.
Ach, jetzt kann man ja mal gespannt sein, wie das Ganze mal so, zumindest mal mit den Gebühren weitergeht. Vielleicht kommt ja was Tolles bei raus.
Ja, also so schnell wird das nix. Das kann ich dir jetzt schon sagen.
Ich frage mich, ob das in anderen Ländern auch so problematisch ist. Ich habe da gar keine Erfahrung, aber bei uns ist das ja immer, wir haben mit Kennzahlen und keiner weiß so recht, was jetzt eigentlich los ist. Habe ich zumindest das Gefühl, gerade mit dem neuen Rundfunk-Staatsvertrag.
Dienste-Staatsvertrag.
Genau, der.
Ja, ja. Und noch viel besser finde ich ja, dass sie irgendwie sowas einbringen wollen, wie wer 500 Leute gleichzeitig bedient, ist demnächst ein Rundfunksender und muss Geld abdrücken oder irgend so ein Schnee. Wo ich mir echt denke, was?
Ja,
und ich glaube, es reicht sogar, wenn du die Möglichkeit bietest. Also eigentlich müsste jeder Podcast demnächst irgendwie darunter fallen, weil wir streamen über hier ein Netzwerk, über Xenim, da passen mehr als 500 Leute drauf, aber 100%ig.
Ja, das Schöne ist ja, ich meine, es hat ja damals, als wir wirklich so den Äther damit verstrahlt haben. Das hat ja auch Sinn gemacht. Man kann dann einfach ja nicht jeden da reinlassen und einfach einen Sendeplatz geben, weil wir hatten nicht so viel Bandbreite zur Verfügung. Die Sache ist jetzt bei dem Podcast, du störst ja keinen. Du kannst den ganzen Tag dein Zeug podcasten und selbst wenn dir keiner zuhört, nimmst du niemand was weg.
Ja, genau.
Im Gegenteil, du zahlst ja wahrscheinlich noch irgendeinen Provider dafür. Das ist ja alles schön. Und ich glaube, die haben das einfach nicht so ganz kapiert, dass dieses Internet, dass da mehr als drei Leute gleichzeitig was sagen können.
Nein, das haben sie nicht verstanden.
Ja.
Auch nicht, dass jeder auch mitmachen kann und selber, also dass plötzlich ja jeder irgendwie Medien machen kann.
Ja, wenn es nach denen geht. Das ist ja
völlig strange und Angst und so. Und
wer kontrolliert das denn überhaupt?
Ja, das ist furchtbar.
Kann man
oder?
Da nicht mal, denkt denn keiner an die Kinder?
Richtig. Genau. Und können wir das Internet nicht überhaupt irgendwie ab 22 Uhr ausmachen?
Richtig.
Weil, hey, geht doch gar nicht.
Ja. Irgendwann muss ja auch Feierabend sein.
Ja, furchtbar.
Ja.
Gut, dann haben wir dieses schlimme Thema auch abgehakt und man könnte jetzt noch mehr schlimme Themen bringen, wie ich habe gelesen hier auf Heise Online ist gerade halbgarer Kompromiss zu Internetsperren auf EU-Ebene. Es ist alles so traurig, Leute. Es ist alles so furchtbar. Jetzt haben sich so ein bisschen geeinigt, dass sie irgendwie, ja, die Mitgliedstaaten sollen aufpassen und bevor sie irgendwie nach dreimal das Internet abkappen, könnte man sich ja vielleicht noch irgendwie was anderes überlegen oder so ähnlich. Ach, ja, da ist nichts mehr von, muss ein Richter drüber gucken und so wie es eigentlich geplant war und das ist schon traurig. Da hätten sie doch lieber das ganze Gesetz gleich kippen lassen sollen, aber nein, wer will, kann dieses Three Strikes Adopi-Modell machen und naja, da stellt sich die EU auch nicht in den Weg.
Ja.
Das nochmal zum deprimierenden Ausklang dieser Sendung. Ja. Traurig.
Gut. Kann ich noch irgendwas Schönes sagen? Jetzt kommen nochmal ein paar schöne warme Tage vielleicht.
Naja, ich sag doch immer, ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Ist doch toll, oder?
Und ich sag, bleibt glücklich.
Bleibt gesund, kriegt nicht die Schweinegrippe, so wie unsere Kollegen im Chat, die da fleißig rum lamentieren, Jense und Fleidi, ne? Schöne Grüße, gute Besserung und steckt uns nicht an. Schweinegrippe ist gefährlich, ansteckend, giftig. Ich hoffe, ihr habt euch spritzen lassen. Ja, gut.
Ja, also
bleibt standhaft. Ja, jetzt Null Device mit Travelog 2009er Version und wir kommen nicht wieder, wir machen danach Schluss. Das ist also der nette Ausklang und ja, bis nächste Woche. Gleiche Stelle, gleiche Welle.
same Steve, same Wave.
Wave?
Richtig, same procedures every year.
Oh ja, das kommt auch bald wieder.
Genau.
Also von meiner Seite, macht's gut. Schöne Woche euch noch.
Ja, und bald ist Wochenende. Also, tschö.
Ciao. Hallo, ich sollte den Regler hochziehen. Sollen wir noch von vorne anfangen? Ja, wir fangen nochmal von vorne an.
Travel around the world and I hope that I
Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben von JIT Creatives 2009 unter Creative Commons by Non-Commercial Sharealike.de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos unter radiotux.de. Unterstützt von Open Coffee, die Links.